Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und alle Sprecherinnen und Sprecher und sage einmal Hallo zurück. Ich war jetzt eine Weile raus aus diesem Geschehen, hier elternzeitbedingt, und bin jetzt heute das erste Mal noch immer in der Elternzeit, aber hier wieder. Also wenn es an manchen Stellen ruckelt oder ich die Namen nicht mehr ganz so parat habe, sehen Sie es mir nach. Ich komme gerade aus einem anderen Kosmos, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir starten mit zwei aktiven Punkten von Herrn Cornelius und dann mit Ihren Fragen, die Sie mir schon per Handzeichen so zugerufen haben. Und ansonsten natürlich spontane Fragen immer auch. Bitte sehr.
Gut, wir können ja gerne mal tauschen.
Kosmos. Ich weiß nicht, was anstrengender ist.
So, ich möchte zunächst den Blick auf morgen richten. Am 24. Februar jährt sich zum vierten Mal der Beginn der russischen Invasion, der Vollinvasion in der Ukraine. 4 Kriegsjahre sind das, in denen unzählige Menschen getötet wurden oder verwundet, geliebte Menschen verloren wurden oder ihre Heimat verlassen mussten. Ganze Städte sind dem Erdboden gleichgemacht worden. In diesem eisigen Winter, den wir jetzt gerade erleben, treffen die Angriffe die Menschen besonders hart, Tag für Tag. Nacht für Nacht greift das russische Militär ukrainisches Territorium und ganz gezielt die Energieinfrastruktur des Landes an. Die Menschen in der Ukraine erleben unermessliches Leid, auch an diesem Jahrestag. Wir stehen deswegen in tiefem Respekt vor der Entschlossenheit, der Widerstandskraft und dem unerschütterlichen Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Bundesregierung hilft, wo sie kann, um den Menschen Wärme, Sicherheit und Hoffnung zu geben. Seit dem 24. Februar 2022 hat die Bundesregierung rund 39 Milliarden Euro für zivile Unterstützung geleistet und 55 Milliarden Euro für militärische Hilfe bereitgestellt. Deutschland ist damit derzeit der größte bilaterale Unterstützer, sowohl zivil als auch militärisch. Wladimir Putin könnte die Angriffe jederzeit beenden. Die Ukraine ist zu Friedensverhandlungen bereit. Das sehen wir täglich, wöchentlich. Stattdessen aber führt er seinen Krieg mit unveränderter Brutalität fort. Wir sind dazu bereit, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen, um Moskau die Fortsetzung seines Angriffskrieges zu erschweren und Putin zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen. Sie wissen, dass das 20. EU-Sanktionspaket in Vorbereitung ist. Die Menschen in der Ukraine verteidigen mehr als nur ihr Land. Sie verteidigen ihre freie Selbstbestimmung und den Grundsatz, dass kein Land das Recht hat, Grenzen mit Gewalt zu verändern. Sie verteidigen außerdem die Werte, auf denen die europäische Friedensordnung errichtet ist, und damit auch unseren Frieden. Das zum Jahrestag des Ukraine-Krieges. Sie haben außerdem gesehen, dass der Bundeskanzler heute Morgen oder jetzt bis eben eine Rede dazu gehalten hat, beim Café Kiew. Und außerdem gleich noch ein Grußwort für das ukrainische Fernsehen aufzeichnet. Weitermachen. Das nächste ist ein Fazit zu den Olympischen Winterspielen. Die Bundesregierung dankt den deutschen Athletinnen und Athleten für ihren großartigen Einsatz bei den Olympischen Winterspielen in Italien. 8 Goldmedaillen, 10 Silbermedaillen und 8 Bronzemedaillen sind eine großartige Leistung und bedeuten am Ende einen sehr guten 5. Platz in der Gesamtwertung aller Teams. Bundeskanzler Merz und die gesamte Bundesregierung gratulieren dem Team und insbesondere allen deutschen Medaillengewinnerinnen und Gewinnern sehr, sehr herzlich. Der Bundeskanzler hat bereits gestern deutlich gemacht, wir sind eine großartige Sportnation. Jede einzelne Medaille ist ein beeindruckender Erfolg, der durch harte Arbeit, zahlreiche Entbehrungen und unglaubliche Leidenschaft zustande kam. Die Ergebnisse sind aber auch ein klarer Handlungsauftrag, unsere geplanten Reformen weiter voranzutreiben. Das gilt besonders für das Sportfördergesetz. Kern ist die neue Spitzensportagentur, in der wir die Spitzensportförderung effizienter und unbürokratischer gestalten wollen. Mit Vorfreude blicken wir jetzt bereits auf die Paralympischen Winterspiele, die am 6. März auch in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen.
Vielen Dank bis hierhin. Dann bleiben wir bei diesen Themen und fangen mit der Ukraine an. Herr Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius und Frau Deschauer. Der Kanzler hat heute Morgen gesagt, dass das 20. Sanktionspaket morgen verabschiedet werden wird. Ich dachte, es gäbe noch Widerstand Ungarns und der Slowakei. Können Sie uns da bitte auf den letzten Stand bringen? Ist das jetzt wirklich gesichert, dass das 20. Paket kommen wird?
Die Verabredung ist, dass die Ukraine weiter substanziell und konstant unterstützt wird. Dazu zählt das Sanktionspaket und dazu zählt natürlich auch die finanzielle Unterstützung, die beim letzten Europäischen Rat beschlossen wurde. Die Bundesregierung geht davon aus, dass auch die europäischen Partner, die ihre Zustimmung momentan noch nicht geben, sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie das Verfahren wie beschlossen zu Ende mittragen und auch dem Willen des Europäischen Parlaments folgen, der ja bereits in der vorvergangenen Woche zugestimmt hat, was das Finanzierungspaket angeht. Wir sehen also, dass wir momentan vor dem formalen Abschluss eines Rechtsetzungsverfahrens sind. Und das erwarten wir, dass es in dieser Woche umgesetzt wird.
Ich kann gerne ergänzen, weil der Außenminister gerade in Brüssel ist beim Außenrat und eigentlich quasi nur noch mal aus der Perspektive des Auswärtigen Amtes des Außenministers bestätigen, dass das die klare Erwartungshaltung ist. Der Außenminister hat sich heute früh auch bereits im Rahmen eines Statements in Brüssel geäußert. Er hat sich auch dahingehend geäußert, dass er über die ungarische Position, Zitat, erstaunt ist. Wir werden mit unseren ungarischen Kollegen darüber diskutieren. Also den eindrücklichen Willen, zu einer Lösung, zu einer gemeinschaftlichen Lösung zu kommen und auch diejenigen, die da jetzt noch zögerlich sind oder sich so geäußert haben, in das europäische Boot zurückzuholen.
Nachfrage dazu?
Nachfrage, genau. Herr Cornelius, weil Sie den zweiten Aspekt, den 90-Milliarden-Kredit an die Ukraine erwähnt haben, wird man der Slowakei und Ungarn etwas anbieten, zum Beispiel eine Reparatur der Druzhba-Pipeline in der Ukraine, damit Sie auch bei diesem Paket dann zustimmen?
Aus Sicht der Bundesregierung sind die Sachverhalte getrennt. Die Reparatur der Druzhba-Pipeline ist ein objektiver Tatbestand, der zwischen Ungarn und der Ukraine geklärt werden muss. Es gibt auch entsprechende Angebote der Ukraine. Und das Ganze ist losgelöst von der Finanzierungsfrage oder von dem Sanktionspaket zu sehen.
Dann Herr Delves dazu.
Herr Cornelius, in der Vergangenheit war es jetzt oder die letzten Wochen, Monate war es ja so, wenn in der EU keine einstimmige Entscheidung möglich war, hat man dann ja andere Mittel und Wege gefunden, um eine Entscheidung herbeizuführen. Wäre das auch in diesem Fall aus Sicht der Bundesregierung eine Möglichkeit?
Sie wissen, dass aus der Geschichte dieses Finanzierungspaketes die Bundesregierung zunächst einen anderen Weg vorgeschlagen hatte im Dezemberrat. Es kam dann unter anderem durch auch die Einwilligung Ungarns zu dem jetzt gewählten Weg. Insofern erwarten wir, dass alle Teilnehmer des Europäischen Rates auch von Dezember zu ihren Zusagen stehen. Aber Sie sagen zu Recht, es gibt auch andere Wege. Trotzdem ist der Hauptpunkt, dass die Verfahren abgeschlossen sind, dass es jetzt nur noch um den formalen Abschluss geht und dass sachfremde Überlegungen aus dieser Entscheidung nun zu unterbleiben haben.
Nachfrage. Können Sie was sagen zu den anderen Wegen? Welcher wäre da möglich?
Ich will jetzt hier nicht spekulieren. Wir haben einen Weg gewählt, der ist mehrheitlich beschlossen worden, auch mit der Unterstützung Ungarns. Und wir gehen davon aus, dass auch der ungarische Regierungschef sich an die getroffenen Vereinbarungen hält. Das ist eine grundlegende Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der EU.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Cornelius, zur Länge von Kriegen, wenn ich mich nicht irre, hat der Bundeskanzler beim politischen Aschermittwoch mit Hinweis auf den anstehenden 4. Jahrestag des Ukraine-Krieges gesagt, der dauert jetzt schon länger als der Zweite Weltkrieg. Wenn ich mich nicht verhört habe, wie kommt das zustande?
Der Bundeskanzler hat das aus der Sicht der Sowjetunion als als angegriffenes Land im Zweiten Weltkrieg genannt und die Kriegszeit ist aus russischer bzw. sowjetischer Perspektive jetzt momentan im Ukraine-Krieg länger als der große Vaterländische Krieg, der in die Sowjetunion gekämpft hat.
Okay, gemeint war also nicht der Zweite Weltkrieg als Gesamtkrieg,
Zweite Weltkrieg sondern, für die Sowjetunion, ja.
Sondern der Angriff Hitler-Deutschlands gegen die Sowjetunion. Oh. Danke.
Dazu noch? Ja, Herr Kollege, einmal Damanöder.
Ja, hallo, Szymanski von der Deutschen Welle. Warum wird diese Zeitspanne von dem Bundeskanzler benutzt, nicht die eher unumstritten gilt als der Dauer des Zweiten Weltkriegs? Das hat in manchen Ländern im Osten für große Missverständnisse gesorgt.
Ich glaube, dass die Worte des Bundeskanzlers sehr eindeutig sind. Der Bundeskanzler hat niemals die Rolle der Länder in Mittel- und Osteuropa im Blick auf den Zweiten Weltkrieg und die deutsche historische Schuld damit geschmälert. Es geht darum, das Leid, das Russland gegenüber der Ukraine nun zufügt, dass dieses Leid in Verhältnis gesetzt wird zu einem Krieg, den Russland auch stets betont in seiner Tradition zu achten und zu wahren. Und deswegen gibt es da keine Vergleichsebene, die Anlass zu Spekulationen bieten sollte.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
So, dann hat Herr Jung noch eine Meldung dazu. Dann würde ich inhaltlich, wenn möglich, gerne weitermachen, weil es eine lange Frageliste gibt.
Herr Cornelius, als die Sowjetunion mit Deutschland Polen 39 überfallen hat, das zählt nicht zum Zweiten Weltkrieg. Also da war die Sowjetunion ja seit 1939 involviert.
Ich spreche vom Angriff bzw. von der Kriegserklärung des damaligen sogenannten Deutschen Reiches, der Hitler-Regierung auf die Sowjetunion. 41.
So, dann war Olympia das zweite Thema, zu dem Herr Cornelius gesprochen hat. Und da hatte Herr Fechner eine Frage vorangemeldet. Ja?
Ja, vielen Dank, Fechner. Herr Cornelius, Sie haben ja von einem guten fünften Platz gesprochen im Medaillenspiegel. Aber Tatsache ist auch, dass Deutschland jetzt seit der Wiedervereinigung nur einmal schlechter war. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Reformpläne bei der Sportförderung ausreichen oder wollen Sie nochmal nachbessern?
Aber die Ziele sind genannt, auch die Sportförderung und die Verbesserungsnotwendigkeiten, die dort jetzt beschlossen wurden oder erkannt wurden, sind benannt. Und das alles schmälert ja nicht die Leistung der Sportlerinnen und Sportler, die jetzt in Olympia gekämpft haben. Ich glaube auch, dass die gesamte globale Sportbewegung sich stark verändert. Die deutsche Sportförderung ist eigentlich gut aufgestellt und kann jetzt mit den Reformen, die vorgesehen sind, sicherlich nochmal neue Leistungsziele sich stecken. Und das ist das Ziel, dass das Sportfördergesetz in diese Richtung auch bewirkt.
Dann noch die Nachfrage, denn ein gewisser Negativtrend ist jetzt nicht nur bei den Winterspielen erkennbar gewesen, sondern auch bei den Sommerspielen. Was denken Sie denn, ist der Grund, dass zum Beispiel Nationen wie die Niederlande mittlerweile eine erfolgreichere Sportnation in diesen Wettbewerben sind als Deutschland?
Da möchte ich keine Spekulation anstellen. Ich glaube auch, dass diese nationalen Hitlisten sehr subjektiv oder sehr einzelne Gründe haben, die dann gerne von fachlicher Seite untersucht werden sollten, aber ich würde daraus kein Politikum machen.
Dann zu diesem Thema. Herr Rinke, Herr Jessen und Herr Steinkohl und Herr Rinke als Erster.
Ja, nur ganz kurze Nachfrage, Herr Cornelius, weil Sie Ziele genannt haben, können Sie die ein bisschen definieren? Also was ist das Ziel Deutschlands, auch wenn Sie jetzt Medaillenspiegel nicht ganz so ernst nehmen? Aber sollte das Ziel sein, dass Deutschland da unter den drei erfolgreichsten Nationen ist? Also wenn man sagt Ziel, muss man ja irgendeine Zielmarke haben.
Ich glaube, es geht um breitere Ziele. Es geht einfach um inhaltliche Ziele, wie sich das anschließend in Rangfolgen ausdrückt. Da sollten wir von dieser Stelle keine Erwartungen setzen. Aber nochmal, der fünfte Platz ist jetzt nun wirklich kein schlechtes Ergebnis. Aber Spitzensport heißt auch Spitzenleistung. Die Spitzensportförderung des Bundes geschieht jetzt schon unter der Perspektive, erfolgs- und potenzialorientiert wirken zu wollen. Das Sportfördergesetz wird den Leistungsgedanken noch einmal schärfen und damit mit der unabhängigen Spitzensportagentur einen klaren Handlungsauftrag geben. Wenn wir es damit ernst meinen, dann bedeutet das auch, dass eine Priorisierung und Konzentration im Fördersystem notwendig sein wird. Es wird Sache der unabhängigen Spitzensportagentur sein, diese Rahmenbedingungen in konkrete Förderungen zu übertragen.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Cornelius, ich will mal sagen, erträgliche deutsche Bilanz beruht ja aber zu zwei Dritteln oder drei Vierteln auf Medaillen, die auf Kufen im Eiskanal errungen wurden, Ohne diese überwiegende Dominanz wäre Deutschland ganz weit hinten. Zu denjenigen, die das kritisiert haben, gehört der ehemalige Spitzenathlet Christian Neureuther. Der hat zwei Dinge angemahnt. Das eine ist eine stärkere Spitzensportförderung, das haben Sie eben angedeutet. Zum zweiten hat er aber auch dringlich darauf hingewiesen, dass in der Breiten vor allem Kinder- und Jugendsportförderung an den Schulen etwas geschehen müsse, wenn Deutschland nicht in Zukunft sozusagen völlig ohne Nachwuchs dastehen solle. Wie nimmt die Bundesregierung, wir wissen, dass Schule Ländersache ist, diese Kritik auf und in welcher Weise fördert sie diesen Gedanken?
Ja, ich will jetzt nicht einzelne Stimmen, auch wenn sie prominent sind, kommentieren. Ich glaube, in dieser Debatte gibt es sehr, sehr viele Ansichten und sehr viele Meinungen. Und wie Sie sagen, Schulpolitik ist Sache der Länder. Ich weiß auch, dass sehr viele Länder tatsächlich sehr viel Förderung betreiben, auch im Sport. Tatsächlich, was ich hier eben sagte, dass die Priorisierung und Konzentration im Fördersystem notwendig ist, scheint auch eine Lehre zu sein, die wir jetzt aus diesen Spielen ziehen. Und dem dient ja die Agentur, die dann hoffentlich auch in diese gezielte Förderung geht. Und weil Sie die Leistung auf Kufen so ein bisschen gering geschätzt haben, ich würde es auch eher würdigen und habe mich gefreut, dass das so geklappt hat. Jetzt schauen wir mal, dass es auf Skiern auch noch geht.
Ja, also ich habe nicht die Leistung auf Kufen gering geschätzt. Das wäre ein Missverständnis. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass die Kufen 2/3 der deutschen Leistungsbilanz tragen.
Ist doch schön.
Aber Herr Jessen, vielleicht kommen Sie zu Ihrer Nachfrage.
Ich komme zu der Nachfrage. Auch wenn Schulsport Ländersache ist, ist die Bundesregierung der Meinung, dass 2 Stunden Schulsport, die häufig im Moment noch nicht mehr erreicht sind, überhaupt ausreichend sein können, um dann auch einen Unterbau für spätere Spitzensportförderung zu leisten?
Ich kann Ihnen jetzt aus all den Bundesländern nicht die Stundentafeln im Sport für jede Jahrgangsstufe sagen. Und deswegen sehen Sie es mir nach, ob ich auf 2 Stunden da eingehen kann.
Herr Steinkohl.
Herr Cornelius, Sie haben selbst das Stichwort Priorisierung der Spitzensportförderung genannt, dem Vernehmen nach. Es soll ja vor allem Geld dahin fließen, wo Deutschland ohnehin schon erfolgreich ist und wo man kaum zusätzliche Medaillen beispielsweise gewinnen kann bei Olympischen Winterspielen. Welchen Sinn macht das denn eigentlich? Muss man nicht eher Geld investieren in Sportarten, wo wir schlapp sind?
Dem Vernehmen nach habe ich keine politischen Entscheidungen in diese Richtung gehört. Also ich weiß nicht, auf welcher Basis Sie jetzt diese Ableitung treffen. Aber nochmal, es wird dann Sache dieser unabhängigen Spitzensportagentur sein, die Rahmenbedingungen in konkrete Förderung umzusetzen. Und dort wird man dann die Schwerpunkte setzen. Das ist auch ganz gute Praxis, dass die Politik gerade im Sport nicht in die Detailregelung hineingeht.
Dann macht Herr Jung noch mal den Abschluss zu diesem Themenkomplex und dann würde ich mal übergehen zu den Zöllen, weil das ein sehr gefragtes Thema ist.
Ja, ebenfalls ans Sportministerium, aber auch an Herr Cornelius. Es gibt Berichte von IOC, also Journalisten, die sich mit dem IOC besonders auskennen, dass das IOC 2026 nicht nur die nordische Kombination, sondern auch Bob, Rodeln und Skeleton aus dem olympischen Programm nehmen könnte. Das würde für Deutschland bedeuten, dass 75% der Medaillen verloren würden. Kann ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung dagegen ist?
Die Bundesregierung wird das sicherlich beobachten, aber wie Sie selbst sagen, handelt es sich um Gerüchte und zu Gerüchten kann die Bundesregierung jetzt keine Position haben.
Sieht denn das Sportministerium die nordische Kombination Bob, Rodeln, Skeleton als selbstverständlich olympisch an?
Ich glaube, die Bundesregierung wird... Das Sportministerium? Ja. Sie meinen das Innenministerium.
Ja, wir sind nicht mehr für Sport zuständig.
So. Das ist bei Frau Schenn allein jetzt.
Okay.
Okay, dann machen wir mal inhaltlich weiter und kommen jetzt mal zu den Zöllen. Geben Sie mir noch ein Handzeichen, wer sich dazu gemeldet hat. Es waren viele. Dann fange ich mal bei Herrn Bernd an. Moment, jetzt habe ich das Mikro. Da, ja, genau.
Ja, wir haben ja mitgekriegt, dass es eine neue Wolte in der Zollpolitik der USA gibt. Ich würde gerne wissen, wie die Bundesregierung damit jetzt umgeht. Werden Sie sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass Sie die Vereinbarung mit den USA aussetzen oder wie werden Sie weiter vorgehen?
Die Bundesregierung wird sich jetzt mit den europäischen Partnern und mit der Kommission abstimmen. Der Prozess läuft. Sie verfolgen ja selbst die Urteilsdeutung, die in den USA läuft und von der Seite der amerikanischen Regierung stattfindet, die noch eine gewisse Inkonsistenz aufweist. Und insofern sehen Sie es mir nach, das ist ein Prozess, der sich nun entwickelt, aber die Bundesregierung ist selbstverständlich mit einer geeinten europäischen Position auf diese neue Entwicklung reagieren.
Das heißt, Sie befürworten die Aussetzung des Kontraktes?
Die Bundesregierung möchte zunächst mal wissen, um welchen Kontrakt es sich handelt und um welche Tarife, von welchen Tarifen wir jetzt ausgehen. Und dann würde es die übliche politische Praxis gebieten, dass man in Verhandlungen tritt oder man sich an bestehende Vereinbarungen hält. Das Wichtige ist, dass europäische, aber auch US-amerikanische Unternehmen Handlungssicherheit und Planungssicherheit brauchen. Deswegen brauchen wir Klarheit über die nächsten Schritte der US-Regierung, die ja auch ein Interesse haben muss an Stabilität und Berechenbarkeit in den Handelsbeziehungen.
Herr Rusch dazu?
Nee, hat sich
erledigt. Ja. Dann bin ich bei Herrn Delfs. Moment, da muss ich jetzt, ja.
Genös, der Kanzler hatte in der ersten Reaktion jetzt am Wochenende gesagt, dass er erwartet, dass deutsche Unternehmen als Folge des Urteils gewisse Erleichterungen verspüren könnten. Können Sie noch mal ausführen, in welcher Form diese Erleichterung sich die vorstellt? Also geht er einfach davon aus, dass diese Global Tariffs jetzt sozusagen komplett wegfallen oder gesenkt werden? Das hat er noch gesagt, bevor Trump, glaube ich, nachgelegt hat. Aber
Sie geben gerade die Antwort darauf.
Okay, also das heißt, er geht nicht mehr davon aus.
Also ich habe eben gesagt, dass wir es mit einer sehr volatilen Situation zu tun haben, dass wir auch die Position der amerikanischen Regierung noch versuchen zu verstehen. Auch dort gibt es Analysebedarf des Urteils, auch die Frage der Rückwirkung des Urteils auf die bereits verhängten Zölle. Wir betrachten das nicht ruhig und auch nicht gelassen, sondern mit hohem Interesse. Wir erwarten auch von der amerikanischen Seite, dass sie sehr schnell mit einer klaren Politik uns die Möglichkeit gibt, darauf einzugehen. Aber wir werden dem nicht vorweggreifen. Sie wissen, dass die Bundesregierung sehr an einem geordneten und abgestimmten Vorgehen auch in der Europäischen Union interessiert ist. Auch das braucht Zeit. Und jede Festlegung, jeder Urteilswunsch zum jetzigen Zeitpunkt wirkt in die entgegengesetzte Richtung.
Dann Herr Heimbach dazu und im Anschluss Herr Rinke.
Genau, auch ich hau nochmal in die gleiche Kerbe, relativ grundsätzlich. Weiß denn die Bundesregierung derzeit, welche Zölle auf deutsche Produkte in die USA gelten?
Nee, es gibt die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten zur Verhängung globaler Zölle von 15%. Haben wir die Frage, welche Industrien besonders betroffen sind. Und auch dies, glaube ich, wird die Kommission jetzt genau analysieren und differenzieren.
Dazu noch, der Kanzler reist ja bald in die USA. Wie verändert das die Gespräche und wird er vielleicht gleich einen EU-Vertreter mitnehmen?
Ja, der Bundeskanzler fährt zu einem bilateralen Besuch in die USA auf Einladung des amerikanischen Präsidenten. Das Thema ist jetzt selbstverständlich auf der Tagesordnung. Und vielleicht kommt die Reise zu einem guten Zeitpunkt, um tatsächlich auch mit einer abgestimmten Position der Europäischen Union direkt mit dem Präsidenten über die nächsten Schritte zu reden.
Herr Rinke dazu.
Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, was die Bundesregierung unternimmt, um deutsche Firmen zu unterstützen, die ja vor genau demselben Problem stehen wie die Bundesregierung, nämlich dass sie keine Ahnung haben, wie sie eigentlich mit was jetzt betroffen sind. Vielleicht Frage ans Wirtschaftsministerium, gibt es jetzt eine besondere Anlaufstelle, wo sich Firmen melden können und unterstützen Sie deutsche Firmen bei Klagen? Es soll ja mittlerweile mehrere tausend Klagen geben in den USA, bei denen Firmen nun ihr Geld zurückhaben wollen.
Derartige konkrete Unterstützungsmaßnahmen werden mir nicht bekannt. Und ansonsten hat der Regierungssprecher ja gerade ausgeführt, dass wir darauf drängen, dass jetzt schnell Klarheit durch die US-Regierung hergestellt wird.
Darf ich nochmal nachfragen, warum es diese Anlaufstelle nicht gibt? Also man könnte ja sagen, es sind so viele deutsche Unternehmen betroffen, dass man vielleicht diese Aktivitäten oder Sorgen, was auch immer, bündeln sollte.
Wir unterstützen und informieren Unternehmen, die sich im Ausland betätigen, so gut wir können. Wir haben die Auslandshandelskammern, aber wie gesagt, was Konkretes dazu wäre mir nicht bekannt.
Noch eine Nachfrage dazu?
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage nochmal an Herrn Cornelius zu dem laufenden Beratungen oder Gesprächen, die es ja noch gibt über das EU-US-Handelsabkommen im Europäischen Parlament. Wäre die Bundesregierung dafür, dass man diese Beratung jetzt erstmal unterbricht, weil es keinen Sinn macht, jetzt ein Abkommen abzuschließen, wenn man nicht weiß, wie die jetzigen Ankündigungen sich auf dieses Abkommen auswirken würden?
Ja, vorgesehen war ja, dass das Europäische Parlament die Zollsenkungen für die USA bis März zustimmt. Die dafür nötigen Vorabstimmungen im Handelsausschuss waren bislang für den 24. Februar angesetzt. Ob die nun so stattfinden können, ist offen. Der Ausschussvorsitzende Bernd Lange, das haben Sie gestern gehört, hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Deswegen wird auch die Bundesregierung in diesem Verfahren oder in diesem Aspekt des Verfahrens darauf dringen, jetzt das Urteil sorgfältig zu prüfen und dann die Konsequenzen oder die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, wenn tatsächlich das Ausmaß konkret absehbar ist. Wir werden weiter die Lage beobachten. Wir haben jetzt den 23. Februar, bis zum 24. ist noch viel Zeit.
Dann mache ich mal inhaltlich weiter mit einer Frage von Frau Anastasopoulou.
Ja. Die Frage ist die Deutsche Welle und die Kürzungen der Zuschüsse. Herr Cornelius, im Koalitionsvertrag unter der Name Verantwortung für Deutschland auf der Seite 123 und unter dem Kapitel Umgang mit Desinformation steht unter anderem, und ich zitiere, wir stärken die Deutsche Welle und novellieren ihre gesetzliche Grundlage als im Ausland verbreiteter Sender zeitgemäß. Ich wollte Sie fragen, ob jetzt diese Sparmaßnahmen und die Kürzungen stehen im Einklang mit dem, was im Koalitionsvertrag steht.
Die Deutsche Welle hat die Kürzungsmaßnahmen angesichts ihrer Haushaltsrahmen, über den sie verfügt, beschlossen. Das heißt, über die einzelnen Auswirkungen, und ich vermute, Sie sprechen auf die Auswirkungen für den griechischsprachigen Dienst an, sollte die Deutsche Welle Auskunft geben. Und selbstverständlich ist der übergeordnete Rahmen, der auch im Koalitionsvertrag für die Deutsche Welle gesetzt wird, davon nicht berührt.
Sie haben von der griechischen Redaktion gesprochen und dann möchte ich auch noch mal fragen. Ich bin älter als Sie, ganz bestimmt, und Sie haben von der Jahrhundertzeit als Erwachsene gelesen. Ich war auf dem Gymnasium und dann der Aufstand von Politechnio habe ich auch nicht im Politechnio erlebt, als Schülerin erlebt. Das war eine harte Zeit und das griechische Programm der Deutschen Welle hat die Fahne der Freiheit jeden Abend verbreitet durch die damalige Kurzwellen. Das heißt, das ist eine historische Sendung und verdient nicht, dass sie abgeschafft wird. Frage, kann der Bundeskanzler das griechische Programm als Chefsachen erklären und dafür sorgen, dass die neue Intendantin ihre Entscheidung überdenkt?
Der Bundeskanzler wird sich in die Programmgestaltung der Deutschen Welle sicher nicht einmischen.
Dann machen wir mal inhaltlich weiter. Harter Schnitt. Es geht um einen Plan des BMI. Deswegen denke ich, auch das BMI ist gefragt. Und es war in dieser Richtung, Herr Fechner? Ja, dann machen wir da weiter.
Genau, und die Frage geht zum angekündigten Sofort- und Arbeitplan. Denn Arbeitgeber gehen ja schon ein großes Risiko ein, abschiebegefährdete oder eben Asylbewerber dann einzustellen. Was für Anreize bieten Sie denn für Arbeitgeber, Asylbewerber einzustellen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zu Details kann ich jetzt hier keine Auskunft geben, welche Art von Anreize etc. es geben könnte. Wir haben uns ja am Wochenende relativ klar dazu geäußert aus Sicht des BMIs, was die Schwerpunkte hier sind, auch mit Verweis darauf, dass die rechtliche Grundlage hier im gemeinsamen europäischen Asylsystem in dem Gesetzentwurf geschaffen werden wird, der ja auch kurz vor der Umsetzung im Bundestag steht. Genau.
Ja, dann die Nachfrage, woher nehmen Sie denn die Zuversicht, dass das auch ohne Anreize klappen wird? Denn es besteht ja immer ein Risiko dann für Arbeitgeber, die investieren und dann auf den Kosten sitzen bleiben.
Also ich möchte jetzt nicht über Anreize spekulieren, aber ich denke, dass jeder ein Interesse daran hat, prinzipiell in Arbeit zu kommen und daraus auch einen gewissen Selbstwert natürlich zieht. Alexander Dobrindt hat hier auch am Wochenende ja nochmal ganz klar gesagt, wer hier zu uns hinkommt, soll auch arbeiten können und am besten entsprechend schnell, weil das ein Teil einer gelungenen Integration auch mit ist in die Arbeitswelt. Und das Ziel letztendlich ist, Teilhabe durch Tätigkeit damit zu gewährleisten.
Wir bleiben noch bei dem Thema Frau Kornmeier, dann Frau Dudin und dann Frau Lehmann. Ist es an?
Ja, ist an. Dazu nochmal eine Lernfrage. Diese verkürzten Fristen, die es jetzt geben soll, sollen die eigentlich auch für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten gelten?
Das kann ich Ihnen im Detail jetzt nicht sagen. Das müsste ich nochmal nachgucken und Ihnen nachliefern.
Okay, dann würde ich gerne die Nachfrage dann da schon mal anschließen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, warum? Also gelten für die Menschen all die Gründe, die der Minister angeführt hat, um die Fristen zu verkürzen, nicht?
Würde ich, wenn es was zum Nachliefern gibt, dann nachliefern.
Frau Dudin?
Bei Dudin, Rheinische Post, wenn jetzt Arbeitgeber Asylbewerber einstellen und das funktioniert sehr gut, kann dann am Ende eine Duldung oder sogar ein Spurwechsel stehen oder ist das gänzlich ausgeschlossen?
Also in der Detailtiefe würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einsteigen wollen, weil, wie gesagt, der Gesetzesentwurf ist ja kurz vor der Umsetzung im Bundestag. Das heißt, wenn der Gesetzesentwurf durch ist, können wir in die Richtung noch mal vertieft einsteigen.
Frau Lehmann dazu?
Eine Frage. Und zwar gelten diese Arbeitserleichterungen auch für Dublin-Fälle? Im Koalitionsvertrag war das, glaube ich, noch ausgeschlossen.
Auch da müsste ich Ihnen gegebenenfalls noch etwas nachliefern.
Und eine Nachfrage. Wie kam es denn jetzt zu diesem spontanen Entschluss, die Arbeitsaufnahme zu erleichtern? Die Union hat ja immer von Pull-Faktoren gesprochen, die es zu beseitigen gäbe. Jetzt ist sozusagen ja aus Sicht, aus konservativer Sicht, so ein Pull-Faktor damit geschaffen worden.
Also soweit, nicht soweit, Entschuldigung, korrigiere mich, im Koalitionsvertrag ist dazu ja auch eine Basis gelegt worden und entsprechend ist das, was im Koalitionsvertrag entsprechend da niedergeschrieben worden ist, jetzt vom Bundesinnenminister angegangen worden.
Frau Buschow dazu?
Ja, danke. Damit verwandt in der Reaktion auf diesen Vorstoß wurde jetzt auch darauf hingewiesen, also in den Reaktionen, dass diese Entscheidung Arbeitsaufnahme schneller erlauben, auf der anderen Seite aber Integrationskurse, die befördern sollen, dass man schnell in Arbeit kommt, zu kürzen, ein Widerspruch bestehen könnte. Man liest auch, es wird da nach wie vor in der Koalition etwas drüber diskutiert. Steht diese Entscheidung, ich meine jetzt die Integrationskurse, oder denken Sie auch darüber nochmal nach? Gibt es da Gespräche?
Also zum Thema Integrationskurse haben wir uns ja umfangreich in den letzten anderthalb Wochen geäußert und da hat sich an unserer Position im Moment nichts geändert. Entsprechende interne Erörterungen dazu würden wir hier auch nicht kommentieren.
Aber die finden statt, diese Erörterungen?
Die Integrationskurse?
Die Erörterungen über die Integrationskurse finden statt?
Ich gehe davon aus, dass man sich immer austauscht zu aktuellen Themen.
Dann machen wir thematisch mal weiter und die Nachlieferungen sind für heute noch angekündigt und ich habe das Thema Schuldenbremse von Herrn Rinke noch auf meiner Liste.
Genau, eine Frage an Herrn Cornelius nach dem CDU-Parteitag und vor allem aber den Äußerungen des CDU-Vorsitzenden und Kanzlers zur Schuldenbremse hätte ich ganz gerne gefragt, ob die Bundesregierung jetzt die Arbeiten an der Reform der Schuldenbremse ad acta legt.
Die Reform der Schuldenbremse ist Teil des Koalitionsvertrags. Sie ist Teil eines umfassenden Reformpaketes, das die Bundesregierung mit den beiden Koalitionspartnern noch auf der Agenda hat. Und die Schuldenbremse kann in unterschiedlicher Gestalt reformiert werden. Und mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt dazu nicht sagen.
Darf ich trotzdem noch mal nachfragen? Das heißt, Sie kann in unterschiedlicher Weise reformiert werden, aber wenn der Kanzler sagt, dass keine weiteren Schulden aufgenommen werden, kann sie nicht gelockert werden, richtig?
Das sind jetzt alle Spekulationen, die Sie daraus ableiten können, aber ich sage nochmal, die prinzipielle Reformbedarf bei der Schuldenbremse ist erkannt, ist adressiert. Sie wissen, dass alle Parteien zu ihren Parteitagen beziehungsweise auch zu Klausuren, ich erinnere auch nur an die Klausur der SPD, vor einigen Wochen unterschiedliche Forderungen auch an die Bundesregierung erhoben haben, unterschiedliche Vorstellungen adressiert haben. Und das wird dann in den üblichen Verfahren diskutiert und entschieden.
Bevor wir thematisch weitermachen.
Die Frage einfach nur noch mal weitergeben an Frau Wetter, wie das Finanzministerium das sieht.
Genau, Herr Cornelius hat ja dazu bereits ausgeführt. Ich kann nur auch noch mal darauf verweisen, dass wir zu dem Thema eine Expertenkommission eingerichtet haben und die Expertenkommission tagt und berät und der Arbeit der Kommission können wir nicht vorgreifen.
Und dann habe ich ein Thema, das einen Vorstoß des Kassenärztechefs betrifft, Herr Rusch.
Ja, genau, Erik Rusch, Epoch Times. Der Kassenärztechef fordert, dass die gesetzlichen Krankenversicherer alle freiwilligen Leistungen abschaffen, um Kosten zu sparen und eine Finanzierung der Standardleistung sicherzustellen. Was hält das BMG von diesem Vorschlag?
Ja, vielen Dank für die Frage. Den Vorschlag haben wir zur Kenntnis genommen und er reiht sich ein in eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen. Wie Sie wissen, legt die Kommission, die eingesetzte Finanzkommission Gesundheit, Ende März ihre Ergebnisse vor und wird Vorschläge machen zur Stabilisierung der Finanzen. Die Ministerin wird ihre Entscheidungen danach präsentieren und solange würde ich Sie auch bitten, sich zu gedulden. Zu Einzelvorschlägen kann ich keine Bewertung abgeben.
Nachfrage: Schließt sich das BMG der Kritik an, dass mit freiwilligen GKV-Leistungen Geld der Solidargemeinschaft für Werbezwecke eingesetzt würde?
Wie gesagt, ich möchte das nicht kommentieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Kassen ja das Recht haben, auch Satzungsleistungen anzubieten. Und die Position des BMG ist ja schon die, dass wir für einen Wettbewerb der Kassen sind, grundsätzlich. Und die Satzungsleistungen sind ja eine Möglichkeit, dass die Kassen miteinander in den Wettbewerb treten. Trotzdem nochmal, also ich möchte trotzdem den Vorschlag nicht kommentieren.
Dann macht Herr Jung weiter mit der Berlinale.
Ja, ich brauche vielleicht mal das BMU und Herr Cornelius, Sie sprechen ja für den Kanzleramtsminister, oder?
Staatsminister im
Kanzleramt. Staatsminister. Gibt es erstmal von Ihnen eine Berlinale Bilanz? Weil Sie sich ja letzte Woche auch
Nee, ich habe keine Berlinale Bilanz.
Dann würde ich vom BMU und auch von Ihnen nochmal wissen, weil der Kulturstaatsminister gestern von einer bösartigen Falschaussage bei der Preisverleihung gesprochen hat. Auf was bezieht er sich dort konkret? Was war eine bösartige Falschaussage?
Sagen Sie nochmal, welches Ministerium wollten Sie
wissen? Ich wollte jetzt mal an Cornelius wissen, was die bösartige Falschaussage von Herrn Weimar war und vom BMU, was der Minister als inakzeptabel bewertet hat.
Ich vermute, die Äußerung bezieht sich auf die Aussage des Regisseurs Abdallah Al-Khatib, der sagte, die Berlinale sei Partner des Völkermords in Gaza.
Okay, also ich habe tatsächlich es einfach akustisch nicht verstanden, aber wenn Sie es verstanden haben, umso besser.
Ja, das Geschehen ist ja gut dokumentiert gewesen. Ich habe dazu am Samstag auch schon ein Sprecherzitat rausgegeben. Der Bundesumweltminister war am Samstagabend als einziger Vertreter der Bundesregierung bei der Preisverleihung dabei, um diese wichtige Veranstaltung zu würdigen. Er hat dort die Aussagen von Abdallah Al-Khatib gehört. Hat sie als inakzeptabel empfunden und daher während der Rede die Veranstaltung verlassen. Das war in dieser Situation die einzige Möglichkeit, die Distanzierung auszudrücken.
Nachfrage dazu, ja?
Ich war ja auch dabei, Herr Kondius, er sprach von der Bundesregierung als Partner im Völkermord, nicht der Berliner.
Okay, dann bezieht sich die Reaktion des Staatsministers auf diesen Teil.
Herr Jett, aber nochmal ganz kurz, also gerade Herr Fichtner ist dem Minister bekannt, dass es eine unabhängige UN-Kommission gibt, die 4 von 5 Völkermordkriterien festgestellt habe an Israels Vorgehen in Gaza, dass es israelische NGOs gibt, die von Völkermord sprechen, dass es deutsche internationale NGOs gibt, die von Völkermord sprechen, dass es die führenden Genozidexperten auf der Welt gibt, die von Völkermord sprechen, dass der IGH die Genozidanklage angenommen hat und bald ein Urteil dazu fällen wird?
Genau, diese völkerrechtlichen Debatten, die haben wir hier schon oft geführt. Die würden Sie dann mit den zuständigen Kollegen bei dringendem Bedarf auch führen können. Was der Minister als nicht akzeptabel empfunden hat, war zum einen der Vorwurf, wir wären Partner eines Völkermords durch Israel, und zum anderen die implizite Drohung, dass man sich genau an jeden erinnern wird, der auf unserer Seite stand oder eben nicht.
Dann Herr Jessen, zu diesem Thema noch?
Ja, das ist aber auch meine Wortmeldung gewesen, die hätte sich auf Berlinale bezogen. Ja. Ich mache es dann hier jetzt. Herr Cornelius, da Sie persönlich sich doch aber auch in der vergangenen Woche geäußert haben, Jurypräsident Wim Wenders hat in einer sehr tiefgehenden Schlussbemerkung gestern darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Begriffe des Politischen, der Ästhetische und der Klassisch-Politische, keine Konkurrenten seien, sondern eigentlich kooperieren müssten. Das hebt manche der Debatten der vergangenen Tage auf. Sehen Sie und sieht die Bundesregierung sich in Übereinstimmung mit dieser Auffassung, was Film und Berlinale politisch sein kann und sein soll?
Für uns war wichtig, dass es vollkommen außer Frage steht, dass sich Filmschaffende auf der Berlinale frei äußern können. Das hat der Staatsminister übrigens auch als die DNA der Berlinale bezeichnet. Was nicht geht, und das hat der Staatsminister ebenso klargestellt, ist, dass einseitiger, vom Israel-Hass geprägter Bekenntniszwang auf offener Bühne ausgeübt wird. Und das hat er kritisiert. Dieser Bekenntniszwang, er vergiftet die politische Debatte und zerstört die Würdigung einer Filmkunst, die ja vielfach gerade die weltpolitische Herausforderung differenziert in den Blick nimmt und so dem Publikum unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge vermittelt. Das war auch der Gegenstand der Einlassung von der Juryvorsitzenden Wim Wenders.
Ja, ich wiederhole, er hat gesagt, er hat explizit digitale Medien, er hat explizit Social Media als nicht Konkurrenten, sondern Bündnispartner des Ästhetisch-Politischen genannt. Wer, können Sie mal sagen, wer hat auf offener Bühne gegenüber wem Bekenntniszwang, mit welchen Mitteln ausgeübt?
Ich glaube, ich werde jetzt nicht die Berlinale retrospektiv nochmal durchgehen, aber wir, glaube ich, waren alle auch Zeugen der Angriffe, die der Jurypräsident, denen der Jurypräsident ausgesetzt war. Und deswegen hat er sich auch in diese Richtung geäußert, wie er es getan hat. Und sein Verweis auf die Ästhetik, glaube ich, bezieht sich exakt auf den künstlerischen Teil, der ihm wichtig ist und der die Freiheit überhaupt erst ermöglicht, für Filmschaffende frei vom politischen Zwang ihre Arbeit zu machen.
Losgelöst von der Berlinale hatte ich noch eine Wortmeldung zum Thema Nahost von Herrn Rinke. Ist das noch?
Ja, ich wollte eigentlich von Frau Deschauer eine Reaktion auf die Äußerung des US-Botschafters in Israel, der jetzt zum Erstaunen der arabischen Nachbarländer gesagt hat, dass Israel biblischen Anspruch auf weitere Gebiete in der Region habe. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung glaubt, dass die US-Regierung damit die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung unterläuft.
Also Sie sagen es, Herr Rinke, ich habe auch wie Sie die Reaktion zahlreicher Staaten in der Region zur Kenntnis genommen. Und ich möchte gerne noch mal die Haltung der Bundesregierung klarstellen. Das Westjordanland, Gaza und Ostjerusalem sind Ausgangspunkt für einen künftigen palästinensischen Staat. Und das ist die Basis, von der wir ausgehen. Das ist unsere Position. Und das ist auch die Position, die die beste Möglichkeit bietet für ein friedliches Zusammenleben in der Region mit Blick auf eine Zwei-Staaten-Lösung.
Gucken wir nochmal, Sie tippen noch, ist erledigt damit. Okay, dann machen wir thematisch weiter. Oder Herr Rustad so noch? Iran hatten Sie noch auf der Liste? Genau, dann machen wir da weiter. Ja. Aber Herr Dorr, das ist noch nicht an.
Jetzt. Ja, jetzt. Israel rechnet mit einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran. Man stehe kurz vor einer militärischen Eskalation, heißt es, dies sei wahrscheinlicher als eine diplomatische Lösung. Wie bewertet die Bundesregierung die aktuelle Lage? Ja, gerne Herr Cornelius oder Frau Deschauer.
Ja, die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung. Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Fortsetzung der Atomgespräche für Donnerstag, für den 26.02. in Genf geplant sind. Der iranische Außenminister Arakchi hat wirklich gute Chancen gesehen für eine diplomatische Lösung. Für uns ist klar, was diese diplomatische Lösung beinhaltet. Iran muss sein militärisches Nuklearprogramm überprüfbar einstellen. Es darf keine ballistischen Raketen gegen Israel oder Golfstaaten aus Iran zum Einsatz kommen. Und die destabilisierenden Aktivitäten in der Region müssen eingestellt werden. Auch die Gewalt gegen iranische Sicherheitskräfte gegen die eigene Bevölkerung muss gestoppt werden. Wir haben auch hier in den letzten Tagen wieder friedlichen Protest erlebt, der in seinen Folgen von uns exakt genau beobachtet wird, eben mit der Forderung, dass dieser Protest friedlich ausgeführt, nicht von den Sicherheitskräften gewaltsam unterbunden werden darf.
Dann Herr Rinke dazu.
Ja, eine kurze Nachfrage, Herr Cornelius. Sie haben eben gesagt, als zweite Forderung, dass keine ballistischen Raketen zum Einsatz kommen dürfen. Ich dachte, es gehe auch darum, dass der Iran sein Raketenprogramm ähnlich offenlegt wie das Atomprogramm, zumal ballistische Raketen ja auch nach Europa zielen können. Deswegen die Nachfrage.
Das ist richtig, ja, das ist der weitere Rahmen.
Also es ist die Forderung der Bundesregierung, dass das Raketenprogramm offengelegt wird, richtig?
Das ballistische Raketenprogramm muss unter eine Kontrolle geraten.
Okay, dann macht Herr Jung mit einem weiteren Thema weiter.
Ich hätte tatsächlich kurz noch mal eine Nachfrage zu
dem
Iran-Thema.
Dann bleiben wir da noch mal, ja.
Hat die Bundesregierung die Berichte über einen Waffendeal zwischen Russland und Iran mitbekommen? Da soll es von einem geheimen Waffendeal von rund 500 Millionen Euro gehen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Also die Financial Times.
Ich habe die Berichte zur Kenntnis genommen, aber habe keine eigene Erkenntnis dazu momentan.
Dann bleiben wir bei Ihnen, Herr Jung, und Sie machen thematisch weiter.
Zum Thema Island in der EU, da gibt es jetzt Berichte, dass schon dieses Jahr es einen Volksentscheid geben soll, worüber die Isländer über einen EU-Beitritt entscheiden sollen. Einfach nur eine Lernfrage, wie ist die Haltung der Bundesregierung zu einem Eintritt Islands in die EU?
Der Außenminister war kürzlich in Island, hat einen sehr engen Austausch mit seiner isländischen Amtskollegin geführt, auch da in vertraulichen Gesprächen. Über die Berichterstattung hinaus kann ich da jetzt keine weiteren Details hinzugeben, aber dass Island ein sehr enger Partner ist, mit dem uns viele Interessen, Sicherheitsinteressen in einer kritischen Region einen, ist klar. Insofern nehmen wir das erstmal zur Kenntnis, aber es ist so, dass eine jegliche Entscheidung in die Richtung natürlich eine Fragestellung wäre, die zunächst erstmal die isländische Bevölkerung sich stellen müsste. Insofern arbeiten wir sehr eng und vertrauensvoll mit Island zusammen. Island ist ja bekanntermaßen auch Mitglied der NATO im transatlantischen Bündnis.
Aber ich habe jetzt nicht nach der isländischen Position gefragt, die Isländer selber bestimmen wollen, sondern wie ist die Haltung der Bundesregierung zur EU-Erweiterung in Sachen Island? Haben Sie eine Haltung?
Ich habe Ihre Frage verstanden, Herr Jung. Da besteht kein Zweifel. Ich habe Ihnen die Antwort gegeben, was die Haltung der Bundesregierung ist. Ich kann aber gerne für Sie und für Ihre Kamera gerne noch ergänzen, dass die Idee der Europäischen Union im Prinzip die Europäische Union eine Gemeinschaft ist, die auch darauf angelegt ist, weiter erweitert werden zu können. Sie kennen die verschiedenen Pakete und Verfahren und Diskussionen, die jetzt gerade primär andere Regionen in Europa betreffen, dass einige Staaten, insbesondere im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der sich morgen das vierte Mal im Rahmen der Vollinvasion jährt, noch enger an die NATO, da rede ich jetzt von Finnland und Schweden, jetzt mittlerweile als Mitglieder, aber auch noch enger an das europäische Wertebündnis herangerückt sind und wollen, ist kein Geheimnis. Insofern die Haltung der Bundesregierung ist, dass wir dazu offen sind, aber natürlich ein stetiger Dialog vonstatten gehen muss.
So, das ruft weitere Nachfragen hervor von Herrn Jessen und Herr Rinke.
Ja, Frau Deschauer, ich möchte es trotzdem noch mal probieren. Es geht bei Island ja darum, ob es einen Fast Track, also sozusagen eine Schnellspur zum Beitritt gibt. Ursprünglich war das Referendum in Island, glaube ich, für 2027 vorgesehen. Jetzt ist die Rede davon, dass es vielleicht sogar in diesem August stattfindet. Ist die Bundesregierung offen, ohne dass ich sage, Sie promoten das, aber ist die Bundesregierung offen für ein Fast-Track-schnelles Beitrittsverfahren?
Herr Jessen, Sie kennen ja die Kriterien und die Voraussetzungen, die ein jedes Land erfüllen muss, um der Europäischen Union beizutreten. Und da werde ich mich jetzt hier über keine Geschwindigkeitszyklen oder Tracks äußern, sondern noch einmal, das überlasse ich dann Ihrer Wertung. Island ist ein enger Partner Deutschlands und viele Länder in der Europäischen Union, die gleichermaßen auch Mitglieder der NATO sind, in vielerlei Hinsicht mit Deutschland und vielen Ländern der Europäischen Union verbunden. Insofern sind wir dem offen und aufgeschlossen und ich werde hier keine zeitlichen Prognosen abgeben und auch nicht abgeben können.
Daraus darf man aber schließen, dass die Bundesregierung den Isländern bei etwaigen Voranfragen über ein Fast-Track-Verfahren nicht widersprechen würden und sagen, das hat keine Chance.
Sie können die Offenheit, die ich hier im Namen der Bundesregierung geäußert habe, doch einfach in Ihrer Berichterstattung und in Ihrer Bewertung zur Kenntnis nehmen und Ihre Schlüsse daraus ziehen, ohne dass ich mich hier auf eine Zeitlinie habe festlegen lassen.
Herr Linke.
Frau Deschauer, auch noch eine ganz kurze Nachfrage. Fast Track ist ja deswegen interessant, weil Island ja schon bei dem ersten Verfahren einige Kapitel abgeschlossen hatte. Also gar nicht wieder neu verhandelt werden müsste. Wären Sie dafür, dass diese abgeschlossenen Kapitel auch weiter als abgeschlossen gelten oder müsste Island alle Kapitel wieder neu verhandeln?
Ich glaube, das müsste im europäischen Rahmen besprochen werden.
Aber wie sieht das die Bundesregierung?
Das würden wir im europäischen Rahmen besprechen mit unseren Partnern, so wie das üblich ist bei Erweiterungsverfahren.
Herr Jung, dazu nochmal.
Und wie steht der Kanzler zu Island in der EU?
Ich glaube, die Position unterscheidet sich nicht von der, die Frau Deschauer gerade ausführlich geschildert hat.
Dann thematisch machen wir weiter mit einem anderen Thema, genau bei Herrn Berndt.
Das auch an Frau Deschauer. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Mexiko ausgegeben. Könnten Sie das bitte ein bisschen noch erläutern? Wie ernst ist die Situation? Was bedeutet das zum Beispiel für Touristen, die gerade eine Reise planen? Sollte man die stornieren?
Ich kann vielleicht erstmal den grundsätzlichen Kontext darlegen. Sie beziehen sich auf den Einsatz der mexikanischen Sicherheitskräfte im Bundesstaat Jalisco, bei denen der Kartellführer El Mencho getötet wurde. Das war gestern am 22. Februar. Daraufhin ist es in unterschiedlichen Landesteilen zu Unruhen, Straßensperren und Brandstiftungen und sowie auch zur Schließung der Flughäfen in Puerto Vallarta und Guadalajara gekommen. Insbesondere hat dann die Bundesregierung, also das Auswärtige Amt, durch die Botschaft in Mexiko-Stadt mit einem Landsleutebrief die deutschen Staatsangehörigen informiert, über die Sicherheitslage informiert und geraten, sich an einem sicheren Ort aufzuhalten, dorthin zu begeben oder dort zu verbleiben. Also Sie sagen eine Reisewarnung. Ich kann jetzt nicht von einer Reisewarnung sprechen, sondern von einer Aktualisierung der Informationen unserer Sicherheits- und Reisehinweise, die genau das ein bisschen ausführlicher darstellt, um über die Sicherheitslage zu informieren. Das werden wir auch weiter grundsätzlich tun, über Landsleutebriefe und über die Reise- und Sicherheitshinweise. Grundsätzlich raten wir deutschen Staatsangehörigen bei Reisen nach Mexiko aufgrund der teils unübersichtlichen Lage, die sich auch rasch ändern kann, besondere Vorsicht walten zu lassen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass diese Hinweise dann auch sukzessive immer wieder angeschaut und aktualisiert werden bei Bedarf. Konkrete Auswirkungen, also ich kann Ihnen vielleicht eine Größenordnung geben, wie viele deutsche Staatsangehörige angeben, sich in Mexiko aufzuhalten. Das ist eine niedrige vierstellige Zahl derzeit. Es können natürlich aber deutlich mehr sein, weil keine Meldepflicht besteht. Auswirkungen direkter Art kann ich in der Form nur dahingehend nennen, dass nur eine kleine Zahl von Deutschen bekannt ist, die von möglichen Flugausfällen, die an den genannten Flughäfen betroffen ist. Darüber hinaus ist das der aktuelle Stand und wir aktualisieren immer bei Bedarf.
Vielen Dank. Das heißt, es ist jetzt noch unterhalb der Schwelle der offiziellen Reisewarnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Correct. Das heißt auch, Sie sagen nicht, man sollte jetzt geplante touristische Reisen canceln.
Der Stand ist so, wie er auf der Webseite in den Sicherheitshinweisen sich darstellt. Das heißt, insbesondere diejenigen, die sich dort aufhalten, also sich an einen sicheren Ort zu begeben oder zu verbleiben. Und das betrifft natürlich auch immer Menschenmengen oder Menschenansammlungen zu vermeiden.
Ich habe jetzt keine weiteren Meldungen auf meiner Liste. Dann regen sich noch zwei, Herr Jung und Herr Rinke.
Vielleicht noch mal eine Nachfrage. Für die Amerikaner sind die mexikanischen Kartelle eine Terrororganisation. Lernfrage, gibt es da eine deutsche oder europäische Klassifikation, Frau Deschauer, der Kartelle in Mexiko?
Kann ich Ihnen keine mitteilen.
Herr Rinke? Ja, wir machen genau erstmal Ihr Mikro an und jetzt geht's weiter.
Ja, Dankeschön. Ja, Nachfrage wahrscheinlich auch an Herrn Cornelius oder ans Wirtschaftsministerium. Die Amtszeit der Wirtschaftsweisen, weil mit dir läuft ja am 28. Februar aus. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es eine Neubesetzung gibt, ob die Amtszeit verlängert wird und wie das entschieden wird.
Die Bundesregierung entscheidet intern über die Besetzung der Position im Sachverständigenrat. Die Position, die Sie genannt haben, würden wir zum Zeitpunkt der Nachbesetzung Ihnen dann mitteilen. Also die Entscheidung über diese Position.
Okay, aber wenn ich nachfragen darf, die Entscheidung über die Position könnte auch beinhalten, dass es eine Verlängerung gibt.
Die Entscheidung über diese Position teilen wir Ihnen mit, wenn sie gefallen ist.
Herr Rinke und Herr Jessen dazu? Entschuldigung, nicht Herr Rinke, Herr Jung und Herr Jessen dazu.
Pardon. Wie wichtig ist dem Kanzler die Unabhängigkeit der Mitglieder des Sachverständigenrates?
Dem Bundeskanzler ist vor allem der Rat des Sachverständigenrats wichtig, der Rat, den dieser Sachverständigenrat intern gibt. Und auf diesen Rat schätzt er, und dieser Rat muss sich auf die unterschiedlichen Anforderungen des volkswirtschaftlichen und globalen Wirtschaftspanoptikums erstrecken, denen die Bundesregierung gegenwärtig gegenübersteht. Also welthandelspolitische Fragen, genauso wie die Fragen der nationalen wirtschaftspolitischen Ausrichtung, und in der ganzen Bandbreite schätzt der Bundeskanzler den Rat.
Der Sachverständigenrat und dessen Finanzierung basiert ja auch auf einem Gesetz. Da steht ja die Unabhängigkeit der Wissenschaftler, die dort drin sind, festgeschrieben. Die Frage basiert natürlich darauf, dass zum Beispiel ein Mitglied, Mitglied in einem Aufsichtsrat eines Konzerns ist, anderweitige Beschäftigung hat, sich die anderen vier gegenüber Frau Grimm ablehnt, denen gegenüber geäußert haben, weil das mit der Unabhängigkeit des Gremiums clasht. Darum wollte ich halt wissen, dass ob Herr Merz diese Unabhängigkeit wichtig ist, dieser Mitglieder.
Nochmal, der Bundeskanzler schätzt die Unabhängigkeit des Rats, dieses Gremiums, und die Debatten, die Sie gerade ansprechen, die liegen nun eine Weile zurück. Und gleichzeitig wird diese Bundesregierung auch jetzt unabhängig von dieser Debatte die Besetzung des Rates gemeinsam in der Koalition klären, eben entsprechend des Anforderungsprofils, das die Bundesregierung momentan für relevant hält zur Beantwortung der großen volkswirtschaftlichen Fragen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
So, dann Herr Jessen dazu noch.
Ja, kurzer Hinweis, die Debatten im Rat sind ja nicht abgeschlossen. Die führen im Gegenteil aktuell einen Rechtsstreit gegeneinander. Aber ich habe eine Lernfrage, Herr Cornelius. Wurde ja darauf hingewiesen, dass 28. Februar das Enddatum der Ratstätigkeit ist, bedeutet das, dass entweder bis zum 28. November eine Verlängerung ausgesprochen sein müsste oder dass eben bis zum 28. Februar Neubenennungen stattfinden müssten, was dann ja eigentlich alles in dieser Woche stattzufinden hätte.
Der 28. Februar ist das Datum, an dem die Amtszeit turnusgemäß endet.
Ja, eben. Das war ja die Basis der Frage.
Sie hatten nach der Bedeutung des Datums gefragt. Das ist
die Bedeutung. Nein, was folgt aus dem Ende der Amtszeit am 28. Februar? Bedeutet es, wenn bis zu diesem Zeitpunkt nicht entweder eine Verlängerung oder eine neue Besetzung vorgenommen wird, dass dann A, es keinen amtierenden Rat gibt, oder dass B, sich automatisch sozusagen, um Vakuum zu vermeiden, die Amtszeit verlängert?
Also nach den Gesetzen der Logik gibt es entweder eine Verlängerung oder es gibt eine Neubesetzung oder es gibt eine Vakanz. Das sind die drei Optionen, die ich sehe. Also logisch bedacht, aber ich weiß jetzt nicht, was Sie...
Mich interessiert, was gilt. Was ist die Handlungsgrundlage? Diese drei Optionen. Was davon ist die Handlungsgrundlage der Bundesregierung?
Also vielleicht kann ich kurz ergänzen, über die Personalentscheidung informieren wir, wenn sie getroffen ist, das ist klar. Aber der Sachverständigenrat ist grundsätzlich auch arbeitsfähig, wenn er nicht voll besetzt ist. Für Beschlüsse ist die Zustimmung von drei Mitgliedern erforderlich. Zurzeit sind es ja, glaube ich, fünf oder regelmäßig sind es fünf. Aber eine Vakanz ist grundsätzlich möglich über einen gewissen Zeitraum und gab es auch in der Vergangenheit schon.
Danke.
So, das ist doch schön zum Abschluss, alle Unklarheiten und Verwirrungen geklärt. Vielen Dank für Ihr Beisein, dafür, dass Sie uns Rede und Antwort standen, und eine gute Woche.